Niklas,
Ja.
ich habe heute wieder was Furchtbares gesehen und du weißt doch, glaube ich, worauf ich hinaus will, denn ich habe es dir abfotografiert und dir geschickt.
Ja.
Ich würde dazu gerne einmal kurz was sagen, dass wir es einmal auf Ton haben. Also meinetwegen können wir das auch jedes Mal sagen, das ist auch in Ordnung. Aber ich habe gesehen, dass hier der AfD-Krupalla bei Mioska zu Gast war. Also wieder ein AfDler im Öffentlich-Rechtlichen. Und da muss ich jetzt mal ganz kurz mal zu sagen, so, what the fuck? Warum wissen die Öffentlich-Rechtlichen nicht, wie Social Media funktioniert? Oder? Das ist doch eine berechtigte Frage. Jetzt mal ganz im Ernst, aber als ob sich ein AfD-Wähler sich diese Sendung anguckt. Das Einzige, was der sieht, ist der Ausschnitt aus TikTok, wo die Leute sehen, oh, der Krupalla, der war bei der Mioska. Ne? Einmal da die Relativierung. Guck mal, die werden eingeladen. Das heißt, ne, haben wir eine Daseinsberechtigung. Aber die schneiden das natürlich nur so zusammen, wie sie es gebrauchen.
Ja, ich
Das ist ja nur dumm. Die
weiß.
sehen ja gar nicht, wie die Mioska auf den reagiert hat, wie die den gestellt hat. Das heißt immer, wir müssen die inhaltlich stellen. Ja, am Arsch. So funktioniert Social Media nicht. Die nutzen nur ihre Takes, die die machen, und schneiden alles davor und danach einfach weg. Die sehen ja gar nicht, wie Mioska auf den reagiert und welche Fragen die stellt und so. Das sehen die doch nicht. Das ist doch
Nein,
nur
aber ja.
dumm. Warum checken die das
Da.
nicht? Warum werden die immer noch eingeladen mit dem Ziel, ja, wir müssen die inhaltlich stellen. Halt dein Maul inhaltlich stellen.
Darf ich dazu kurz Angela Merkel zitieren?
Gerne.
Das Internet ist für uns alle Neuland.
Ja, aber für die einen halt mehr und für die anderen halt weniger, ne? Und ja, für die Falschen halt weniger und ja, für die Guten ist es halt komplett Neuland. Was ist denn mit denen?
Ja.
Ja, das wollte ich nur einmal kurz sagen, weil mich
Damit
das schon wieder
herzlich
sehr
willkommen
gestört
zum
hat.
Rastzeit-Podcast. Der
Ja.
Natur-Podcast mit Hundenklammern.
Ja, aber ganz im Ernst, ne? Ja, ich weiß, aber wir verfolgen hier ja auch ein Ziel, so, ne? Und das ist halt, also da kann man ja Politik manchmal echt nicht ausklammern.
Nee,
Mein
das
Gott.
ist leider. Also, ich wünschte mir, es wäre so, aber es ist leider, schwingt immer mit, auch weil man ja auch gezwungen wird, sich häufig rechtfertigen von gewissen Parteien.
Weißt du, was ich noch nicht gemacht habe, Niklas?
Was?
Ich gucke ja immer nur die Sendungen hier, so Mioska, Lanz und sowas, ne?
Mhm.
Aber weißt du, was ich noch nicht gemacht habe?
Nee.
Dann bei TikTok geguckt, was die AfD draus macht.
Ich habe kein TikTok und ich werde es mir auch nicht anschaffen.
Ich sehe das halt immer nur in den Reaction-Videos von Leuten, von so YouTubern. Aber ich muss das echt mal, also jetzt werde ich das mal tun und werde dann mal jetzt nach der Mioska-Sendung auf TikTok gehen und mir mal gucken, was macht die AfD aus diesem Auftritt.
Ich mache es nicht, weil es nee, ich keinen Bock drauf.
Ja, ich werde das für euch recherchieren.
Gut.
Ach, macht
Hast du
mich
denn
das
noch ein
sauer.
anderes Thema für
Nee.
uns mitgebracht?
Ja, habe ich.
Hast
Ich habe
du?
hier heute mal ein Thema mitgebracht, mal wieder.
Ja, weil ich würde auch vorschlagen, dass du heute mal anfängst, weil ich hatte die letzten beiden Folgen relativ viel Redebedarf.
Aber ich war auch krank, also das war
Ja.
okay.
Und deswegen würde ich auch sagen, fängst du heute an und ich habe nämlich heute auch nur ein kleines Thema zum Mitmachen
Okay.
mitgebracht und da gibt es gar nicht so viel zum Erklären.
Super. Ja, dann mache ich das doch mal. Niklas, ich war am Wochenende bei meinen Schwiegereltern und dann war ich im Garten und dann bin ich fast auf etwas draufgetreten. Und das ist nämlich auch heute mein Thema. Auf was bin ich draufgetreten? Das ist eine Pflanze.
Also entweder ein Krokus.
Ja. Mich interessiert trotzdem noch das Oder.
Ja, und ein Schneeglöckchen.
Ah.
Das wäre.
Nee, es war ein Krokus. Und da dachte ich doch, hey, das kann man ja mal machen. Die sieht man ja jetzt. Jetzt ist ja
Das
genau die
stimmt.
Zeit. Und deswegen habe ich dir heute mal den Krokus mitgebracht. Den Krokus, auch ein großes Wort, ne? Habe ich dann auch gesehen bei meiner Recherche. Meine Recherche bezieht sich auf den Wikipedia-Artikel. und ein NABU-Artikel. Das ist meine Recherche. Genau. Ja, also ich gehe mal davon aus, dass das okay ist, oder? Ja. Ich werd jetzt bestimmt nicht anfangen, für Naturpodcast Paper zu lesen und die Originalliteratur rauszusuchen.
Das mache ich manchmal schon.
Ja, aber das ist ja auch dein Ding, ne? Beim Hunde-Podcast würde ich das auch machen, aber.
Ja.
Beziehungsweise ich muss es nicht machen, sondern die habe ich dann in der Regel parat.
Ja, das ist ja okay.
Ja.
Also.
Ich bin, ja hier die Praktikantin.
Stimmt gar nicht.
Also, wo fange ich denn an? Genau, ich habe das gegliedert in drei Teilen. Einmal Allgemeines über Krokusse. Und währenddessen ich Krokusse geschrieben habe, fällt mir gerade auf, ich habe gar nicht geguckt, ob das die richtige Mehrzahl ist. Ist Krokusse die richtige Mehrzahl?
Krokanten.
Kroki. Ich glaube schon, wenn nicht, wird's peinlich jetzt. Naja, Allgemeines über Krokusse, dann was hat Safran damit zu tun? Fragezeichen, Fragezeichen. Und dann, mit was kann es verwechselt werden? Vorsicht, tödlich.
Weiß ich.
Weißt du, ne? Ja. Erzählst du mir gleich.
Ja.
Also, was gibt's denn hier so für Krokusse? Ich habe ein richtiges Problem jetzt, Nick. Ich weiß wirklich nicht die Mehrzahl. Können wir das mal kurz rausfinden? Ja,
lass uns bei Krokusse. Ich glaube, das ist schon richtig.
Krokusse? Ja? Okay.
Mhm.
Genau, die häufigste verbreitetste Sorte ist der Frühlingskrokus, Crocus vernus. Und es gibt auch noch ein paar andere. Und die Sache ist die stammen aus den gemäßigten Breiten Europas, Asiens und Nordafrikas. Und die Schwerpunkte in der Herkunft liegen wohl im Mittelmeerraum, Italien, Balkan, Griechenland und auch der Türkei und dem Kaukasus. Und wann blühen die denn so? Wann kann man die denn sehen? Spätwinter oder zeitiges Frühjahr, also jetzt. So, es gibt auch herbstblühende Arten wie Prachtkrokus oder Safrankrokus. Und da ist jetzt so die, also ne, wo findet man die? Geht einfach mal in den Park, guckt auf den Boden und dann werdet ihr die sehen. Niklas, willst du mal ganz kurz einen Krokus beschreiben? Den 0815-Krokus, von dem ich hier gerade spreche?
Boah.
Also, wie sieht der aus?
Ich bleibe jetzt mal in der Leinensprache.
Ja, bitte.
Eine
ja,
kleine Blüte auch. Einfach nur. Also in der Regel sieht man wirklich nur die Blüte. Das ist entweder eine lila Blüte oder eine weiße Blüte.
Mhm.
Die ist anfangs geschlossen und dann öffnet die sich. Und boah, wie viele Blütenblätter hat die denn?
Mhm.
Weiß ich nicht. Ist auch ja. Wurscht. Und dann sieht man halt den Genitalapparat
okay.
In Gelb heißt die Staubblätter und so sieht man dann, wenn die aufgeht, die sind schön gelb. Die Pflanze ist meistens so, ich würde jetzt so schätzen, 5 Zentimeter vielleicht groß, vielleicht auch manchmal kleiner, manchmal größer.
Ja, man kann halt leicht drauf treten. Also man rennt wirklich, nicht dagegen, aber man tritt halt öfter mal drauf dann.
Und ehrlicherweise erkennt man sie auch daran, dass sie halt eine der ersten Blüten überhaupt auf meistens im Garten auch so ist.
Ja, sobald es irgendwo bunt ist, ab dieser Jahreszeit ist es häufig mal ein Krokus. Und Frage an dich, der Krokus, den man so dann findet, so im Park, ist der wild oder nicht wild?
Ich würde jetzt sagen, er ist verwildert wahrscheinlich.
Ja.
Also wir haben ja hier auch auf den Bergwiesen wirklich wilde Krokusse.
Halt dein Maul, das habe ich hier stehen. Mann!
Sorry.
Ah.
Also es gibt durchaus wilde Krokusse, aber die wir im Garten haben und so, das ist wahrscheinlich irgendeine Zuchtform, die verwildert ist. Würde ich jetzt mal schätzen.
Ja, genau. Also wenn du in Deutschland einen Krokus siehst, dann wurde der vermutlich früher angepflanzt. Aber ja, Niklas, rate doch mal, wo tatsächlich noch Wildbestände in Deutschland zu finden sind.
Halbes Stündchen hier mit der Autobahn. Dann hat man welche. Also bei uns in den Alpen haben wir welche auf den mageren Bergwiesen. Mhm. Da kommt die. Kann man teilweise sehr schöne und große Bestände sehen.
So nämlich, Bayern, da haben wir es wieder. Ja, genau. Die einzigen tatsächlichen Wildbestände in Deutschland finden sich vom weißen Krokus, Krokus albiflorus, im Alpenvorland und in den Bayerischen Alpen.
Ja.
Da hast du völlig recht, Niklas.
Habe ich immer noch nicht geschafft, mal vernünftig zu fotografieren, so eine richtig schön volle Wiese.
Ja, dann mach das doch jetzt mal für die Folge. Go for it.
Ich glaube, die sind noch nicht dran. Ich glaube, da sind die.
Bei euch nicht?
Ja, ich glaube, ja, auf der Höhe, glaube ich, könnte noch dauern. Vielleicht fangen die jetzt so langsam an, aber das ist echt eher so ein Ende Februar-Ding bei uns manchmal. Weil da liegt dann häufig ja noch Schnee. Also bei uns
ich habe auch in Wuppertal noch keine gesehen.
Bei uns lag bis gestern noch Schnee. Also
ei.
Deswegen, das dauert, glaube ich, da noch ein bisschen.
Okay. Der Name Krokus, der leitet sich ab vom griechischen Wort Krokos und das steht für Safran. Ist denn jetzt jeder Krokus ein Safran? Safran, Krokus, was denn da los? Wo wir schon quasi bei dem zweiten Thema wären. Was hat Safran damit zu tun?
Safran ist, sind die Pollenblätter, oder nicht? Einfach nur? Von einer bestimmten Krokusart, kann das sein?
Das heißt, du denkst, jeder Krokus ist ein Safran?
Nein. Also es gibt eine bestimmte Art, deswegen ist der auch so teuer. Und der wächst hauptsächlich im Nahen Osten, das weiß ich. Weil da kommt viele so aus dem Iran und so. Aber ich kenne die Art nicht.
Ja, die Art heißt Safrankrokus. Krokus sativus.
Irgendwie sehr einfallslos.
Das ist auch. Ja, ich finde es auch mal ganz gut. Eine Biologie darf auch mal einfach sein, ne? Das nehmen wir auch mal nicht.
Oh ja, das stimmt.
Genau. Und du hast völlig recht, auch mit der Herkunft und so, ne? Und ja, nicht jeder Krokus ist ein Safrankrokus, es ist halt eine bestimmte Art, der Safrankrokus. Und der wurde tatsächlich auch wo du sagst, jahrtausende lang genutzt als Gewürzfärbe-Heilpflanze, wird ja auch immer noch gemacht. Zum Beispiel Färbemittel, ne, die haben halt diese Carotinoide und das ist ja so eine gelb-rötliche, gelb-rot.
Ja.
Gelb-rot.
Richtig dunkelgelb, ja.
Ja, genau, so richtig crazy. Damit kann man gut färben wohl. Und tatsächlich wurde der medizinisch auch damals in hohen Dosen als Abtreibungsmittel genutzt.
Hm.
Und da ist es ja so, ich habe ja gesagt, wir gucken uns auch gleich mal an, mit wem man dem verwechseln kann. Aber auch beim Safran ist Vorsicht geboten, denn auch der ist tödlich giftig. Und zwar bei Mengen von 10 bis 20 Gramm.
Ganz blöd, sind nicht alle Krokusse giftig?
So, und da, genau, so. Warte, dazu kommen wir gleich.
Okay.
Erstmal die Frage, du hast ja schon gesagt, irgendwie teuer, bla bla, ne? Mhm. Was denkst du denn, wie viele Blüten braucht man für ein Kilo, also Safran, ne, die Blüten werden, also die werden da so rausgezupft. Mhm. Zupf, zupf, zupf. Wie viele Blüten braucht man denn für ein Kilogramm Safran?
20.000.
Bist du noch weit weg?
100.000.
Ja.
Ja, ich meine, ne, Kilo, das wiegt ja nichts. Also,
das wiegt ja gar nichts.
Ja.
Ja, für ein Kilogramm Safran müssen rund 100.000 Blüten und zwar unmittelbar nach dem Aufblühen in Handarbeit gepflückt werden.
Scheiße.
Ja, und deswegen ist es halt auch so teuer, kann man sich ja vorstellen, ne? Also wenn das halt, das sind sehr viel, das ist nur ein Kilo, aber jetzt kann man sich auch mal vorstellen, warum sollte man 10 bis 20 Gramm Safran, also das ist ja auch teuer. Also,
ja.
Mach das nicht.
Ja.
Ne? Ess das mal nicht. Auf einmal, das finde ich so gut.
Also ich habe mir sagen lassen, wenn man gute Connection in den Iran hat, dann kriegt man das auch mal günstiger, wenn man es gut ab Zoll vorbei.
Ja, das habe ich jetzt nicht gehört.
Das, ich meine damit auch keinen guten Freund aus dem Iran. Natürlich nicht.
Nein, natürlich nicht. Zwinker. Niklas, der ist ja giftig, aber es gibt ja noch jemanden, der genauso aussieht wie ein Krokus,
ja.
Der richtig tödlich ist. Und mit was wird der gerne mal verwechselt?
Ja, der wird noch mit was anderem gerne verwechselt. Die Herbstzeitlose ist es.
Ja,
die Herbstzeitlose ist es und die wird, also ich, verstehe nicht so ganz, warum die miteinander verwechselt werden. So, ich meine, steckt ja schon im Namen, wann die Herbstzeitlose blüht.
Ja, aber die haben auch gerade, ne, gerade beim Safran-Krokus, den man ja essen kann.
Ja, ja. Ach so, du meinst dann, dass halt man, zusammen. Ja, aber wer erntet dann im Herbst noch?
Genau, das habe ich mich auch gefragt. Ich habe gefragt, so, wächst der Safran-Krokus jetzt wild oder wie sollte man da aufpassen? Weil wenn der das eh nicht macht, wo gibt es da dann Verwechslung? Weil dann wird man ja generell keinen Krokus pflücken und essen. Und nee, tut er nicht. Also der wächst gar nicht wild. Aber man kann den halt wohl auch im Garten anpflanzen. Und dann besteht halt auch wohl Verwechslung.
Aber blüht der Safran-Krokus im Herbst oder im Frühjahr?
Der Safran-Krokus, das habe ich, Niklas, das hättest du eben hören können.
Wächst im Frühjahr.
Was habe ich dir erzählt?
Hä? Hab das verpasst.
Die meisten Arten blühen im Spätwinter oder zeitigen Frühjahr. Es gibt jedoch auch herbstblühende Arten, wie den Prachtkrokus oder den
Safran-Krokus. Ja, dann macht alles Sinn. Okay.
Dann macht es Sinn. Genau, das habe ich mich halt auch gefragt, so, wer würde denn halt Krokus, also ich gehe jetzt nicht raus, sehe einen Krokus und denke mir, oh, den esse ich jetzt.
Nicht?
Also würde ich halt generell bei keinem machen und dementsprechend natürlich auch nicht bei den Herbstzeitlosen. Aber klar, wenn du den halt im Garten hast und dann ist da nebendran so ein Herbstzeitloser, dann ist halt schwierig, ne?
Bei Herbstzeitlose im Garten musst du auch erstmal haben.
Musst du erstmal haben, aber du lebst halt auch in Bayern, ne?
Ja, bei also uns, da wäre ich ja, halt auch. Gut, aber selbst bei uns ist jetzt auch, also wir haben viele Wiesen mit gut Herbstzeitlose da. Aber da ist jetzt nicht, ist jetzt auch nicht, dass das ein Unkraut ist.
Also ich glaube jetzt auch nicht, dass ich daran niemals sterben werde. Aber für den Fall der Fälle, falls ich doch mal auf die absurde Idee kommen sollte, selber Safran anzubauen. es gibt ein Unterschied, also ein Unterscheidungsmerkmal, wo man die gut unterscheiden kann, und zwar die Staubblätter. Der Krokus hat 3 und die Herbstzeitlosen haben 6. Und für einige, also für vielleicht den einen einzigen Menschen, nicht für einige, sondern diesen einen einzigen Menschen, den es vielleicht auf dieser Welt gibt und der dann auch noch zufällig den Podcast hört, ist diese Info über.
Der weiß das aber im Zweifel dann eh.
Ja.
Aber ihr könnt damit angeben, dass sie es wissen.
Oder die. Ja, genau. Ich habe jetzt nochmal herausgefunden, weil ich dachte mir, es ist jetzt keine Nerd-Folge, aber ich kann ja einen Nerd-Part mit einbauen.
Ja.
Und zwar habe ich mir gedacht, ich erkläre mal gerade, warum die Herbstzeitlosen so giftig sind.
Ja, das ist interessant, das interessiert mich auch. Mhm.
Und der Wirkmechanismus ist halt auch wirklich crazy, ne? Alter, hast du eine Idee, warum die so giftig sind?
Warum die so giftig sind?
Genau, also wo greift es an? Was macht es?
Ist das?
Wenn du keine Idee hast, ist es schlimm. Nee.
Ja, hau mal raus. Ich habe eine Idee, aber ich glaube, ich liege komplett falsch.
Also ich weiß auch nicht so richtig, wie es ausgesprochen wird, weil ich auch kein Latein hatte. Aber vielleicht sagt dir dieses Stichwort was, wie der Wirkmechanismus ist. Es geht um eine Mitosehemmung.
Ach krass, nee, das überlege ich komplett falsch. Crazy.
Das ist richtig krass. Also das Gift in den Herbstzeitlosen ist das Colchicin oder Colchicin. Eins von beiden wird richtig sein. Wir nennen es jetzt einfach mal Colchi. Ist ein Spindelgift. Und das bindet an das Protein Tubulin.
Mhm.
Jetzt geht der vielleicht schon aha auf. Also Tubulin ist ein Baustein der Mikrotubuli. Und die bilden halt den Spindelapparat. Und der Spindelapparat ist wichtig für die Zellteilung, die nachher die Chromosomen trennt. Also bei der Mitose.
Ja.
Ich glaube, wir hatten das auch mal im Podcast. Naja, auf jeden Fall, durch die Bindung verhindert Colchi den Aufbau der Mikrotubuli und die Zellteilung, die wird im Stadium der Metaphase gestoppt. So, und jetzt kann man sich halt auch erklären, warum das halt zum Tod führt. Also wenn du halt keine Zellteilung mehr machen kannst, dann ist es halt klar, dass zuerst betrifft es halt das Gewebe mit hoher Teilungsrate. Das ist in der Regel der Gastrointestinaltrakt. Das heißt, die Schleimhäute können sich nicht mehr regenerieren.
Ich meine, da kommt es ja auch an.
Und du bekommst,
Da kommt es ja auch an, man nimmt es da, ne?
Man isst es. Und natürlich ist es halt auch eine hohe Teilungsrate, weil Schleimhäute. Und die können sich dann eben nicht mehr regenerieren. Das heißt, du kriegst halt zum Beispiel blutige Durchfälle und auch einen massiven Flüssigkeitsverlust.
Nice.
Was halt auch ein bisschen doof ist, ist, es kommt zu Kapillarschäden. Das heißt, die Blutgefäße werden erweitert und es kommt eine erhöhte, also es kommt zu einer erhöhten Durchlässigkeit dadurch. Das heißt, du hast einen extrem massiven Blutdruckabfall. Und letzten Endes kommt es halt auch zum Multiorganversagen und natürlich auch schließlich zum Versagen von lebenswichtigen Organen wie Niere, Atemzentrum. Und der Tod, der ist halt sehr, sehr schnell, also nach 1 bis 3 Tagen, in der Regel durch Atemlähmung oder Herz-Kreislauf-Versagen. Und das ist halt richtig crazy, ne? Du kannst natürlich, also die Sache ist halt die, ich denke hier gerade so an Leute, die eventuell chronische Darmerkrankungen haben. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie krass deine Schübe sind, beziehungsweise damals, als du noch keine Ahnung hattest. Sag noch mal kurz, was du hast für eine Krankheit.
Colitis ulcerosa.
Colitis ulcerosa, Autoimmunerkrankung. Und ich weiß natürlich nicht, ich kann es nicht beurteilen, wie die blutigen Durchfälle da so sind oder waren. Aber ich kann mir gut vorstellen, da habe ich nämlich als erstes dran gedacht, so WTF, ich meine, wenn ich jetzt blutigen Durchfall hätte, ne, würde ich halt sofort zum Arzt gehen und sagen, ey, ich habe da was gegessen, es könnte sein, dass ich halt hier Herbstzeitlosenvergiftung habe. Und dann könnten die, weiß ich nicht, Magen auspumpen oder Aktivkohle, ich habe keine Ahnung, was man da macht.
Ja,
ne?
Also,
das wissen dann Ärztinnen.
Ja, also ich würde mir vorstellen, dass Leute mit einer chronischen Darmerkrankung auch ein bisschen mehr darauf achten, was sie essen und ein bisschen vorsichtiger sind. Zumindest kann ich da für mich sprechen.
Ja, Notiz an dich, Niklas, ne? Könntest du dich ja mal dran halten an deinen Tipp. Ein bisschen mehr darauf achten, was du isst.
Ja, tue ich doch.
Stimmt, du trinkst zum Beispiel keinen Alkohol mehr. Du bist jetzt im Team kein Alkohol. Yay,
kein Alkohol,
Team,
also ganz viele Sachen ja nicht mehr. Ich muss mir ja schon viele Sachen Fleisch, so, geht halt auch nicht mehr und so ein Kram. Also, ganz viele Sachen nicht mehr.
Welcome to the club, Niklas. naja, auf jeden Fall habe ich mir halt überlegt, so, wenn du da mal irgendwie in diese komische Situation kommen würdest, dass du eine Herbstzeitlosenvergiftung hättest, aber ab welchem Punkt würdest du mit dem blutigen Durchfall zum Arzt gehen? Ach gut, vermutlich
sofort,
ne? Ja, sicher.
Auch wenn Schub, also, ne? wenn ich jetzt ist halt, dann muss ich ja eh immer sofort zum Arzt, also es ist.
Aber es besteht halt auch die Möglichkeit von einem Schub in dem Fall, ne?
Ja, also muss ich eh zum Arzt.
Ja, aber vielleicht wirst du falsch behandelt.
Nein, das siehst du.
Okay.
Trust me.
Okay, I trust
siehst du. Der Gastroenterologe sieht das.
Okay, ja. Also das ist auf jeden Fall ein krasses Gift und man sollte das wirklich nicht essen, dementsprechend natürlich eure Hunde auch nicht.
Ja. Weißt du, warum die so maßlos übertreiben mit dem Gift?
Nee, gar keine Ahnung. Aber das ist ja nicht übertrieben, ne?
Ja, also gerade, keine Ahnung, ist halt schon ein bisschen doll für europäische Verhältnisse. Na gut.
Ja, Niklas, das war's von mir.
Okay.
Erzähl doch mal, was hast du mitgebracht?
Ich habe ein kleines Anliegen mitgebracht. Ich habe wieder was für euch zu tun.
Ja, ich auch übrigens, weil die Krokusse, die könnt ihr halt jetzt wirklich mal, ne, Park, Wiese, geht mal gucken. Die stehen da
ja,
so rum.
Ja, aber also bei mir ist schon eher so ein, mach das jetzt.
Okay, bei dir ist ein, mach das jetzt.
Und
du
zwar,
hast einen Auftrag.
Was ist eine wirklich sehr deutsche Naturschutzaktivität, die jedes Jahr überall, jedes Frühjahr überall in Deutschland gemacht wird und auch so ein bisschen, ich glaube, andere Länder finden das ganz lustig, dass wir das machen, aber was wird jedes Jahr im Frühjahr gemacht?
Ja,
ich glaube schon. Ja.
Wirklich, warum?
Sag erst mal, worum es geht.
Amphibienzaun.
Genau. Also es gibt da tatsächlich auch Memes drüber.
Wirklich?
Ja.
Schick
das,
mir die
also,
mal.
Es gibt das auch in anderen Ländern, so ist es nicht, ne? Also auch die Amis haben das manchmal, aber es ist wirklich eher selten. Also, dass das so in der breiten Masse existiert, ist schon recht deutsch.
Crazy, schick mir mal die Memes, würde mich mal interessieren. Ja. Können wir vielleicht einen Beitrag, falls es nicht urheberrechtlich blöd ist, aber können wir ja vielleicht mit reinmachen.
Ja, können wir mal gucken. Genau. Es geht um den klassischen Amphibienzaun. Direkt schon mal, die Bitte werde ich noch mal öfter wiederholen. Mein Vorschlag für euch, macht da mit. Das macht Spaß. Man lernt was, wenn man gerade gar nicht so drin ist. Man kann das auch super mit Kindern machen. Die Kinder lernen dann auch was über Amphibien. Da kriegt man mal die Chance, verschiedene Arten von Nahen zu sehen, auch viele Individuen, und man tut wirklich was Gutes. Und kommt vielleicht auch mal raus und vom TikTok weg oder was weiß ich. Also ist wirklich eine Bitte von mir an euch. Wenn ihr es nicht schon macht, meldet euch bei eurem regionalen NABU, Bund Natur, was auch immer Gruppe, die so einen Zaun betreut. Helft da, die brauchen Leute. Das sind in der Regel auch eher ältere Leute. Heißt, die freuen sich auch über Nachwuchs. Macht da mit. Das ist wirklich was Gutes und was Schönes. Ich mache das auch regelmäßig, obwohl ich eigentlich schon genug anderen Scheiß mache. Also ihr habt keine Ausrede, ihr könnt es machen. So, jetzt kurz, warum sind Amphibienzäune wichtig?
Hast du gerade auch den Finger auf mich gezeigt, Niklas? Ich fühle mich kurz ein bisschen ertappt. Ich habe das noch nicht gemacht.
Habe ich das? Das war keine Absicht, aber ja.
Ich hätte es auch verschweigen können, aber ich habe es noch nie gemacht. Ja.
Naja. Genau.
Ich fühle mich
erstmal, was ist ein Amphibienzaun? Und warum gibt es das? Amphibienzäune sind kleine Barrieren, die man entlang von Straßen aufstellt, wo klassische Wanderrouten von Amphibien sind. Amphibien, das hat man vielleicht schon mal gehört, die haben recht alteingesessene Laichgewässer, heißt, viele wandern immer zum gleichen Laichgewässer. Es wird ja auch immer gesagt, dass sie zum Ort ihrer Geburt zurückkehren. Ganz so romantisch ist es nicht, weil die besiedeln natürlich auch neue Gewässer und so weiter. Aber ja, Amphibien sind schon recht traditionell in ihren Laichgewässern, heißt, nehmen häufig dieselben Routen. Und wenn da eine Straße in die Mitte gebaut wurde, ist es doof, weil dann werden natürlich Tiere überfahren. Und es kann teilweise echt ziemlich doll sein. Und es kann auch auf Populationsebene eben problematisch sein. Also ich kenne Leute, die gesagt haben, ja, früher gab es mehr, viel, viel mehr Kröten. Warum? Weil die früher echt aus der Straße quasi durchgedreht sind mit dem Auto, weil das so voll mit toten Kröten war. So. Ne? Also man kann sich vorstellen, das ist wirklich jedes Jahr immer noch ein Massaker. Gerade wenn da mal ein neuer Teich gebuddelt wird oder was weiß ich oder was. Ne? Hier im Umkreis haben wir auch letztes Jahr zwei neue Wanderrouten einfach entdeckt, weil die einfach keiner kannte wahrscheinlich. Wo richtig was abging, wo aber auch super viel tot war. Und das kann eben auf Populationsebene echt problematisch sein. Nicht nur für seltene Arten, sondern auch für diese Allerweltsarten. Wir sprechen hier von Erdkröte, Grasfrosch. Gerade der Grasfrosch, der war früher echt eine Allerweltsart. Die geht so in den Keller und ist so massiv unten, dass da wirklich sagen muss, die braucht Hilfe. Und
wie wär's
da
denn
gehe ich auch noch mal.
Verkehrswende.
Ja gut, aber auf dem Land ist zum Beispiel schwieriger, ne?
Ja, Verkehrswende.
Also wäre schön,
würde
aber
ja auch die auf dem Land mitdenken.
Ja.
Hamburg ist da Vorreiter.
Ja, Hamburg ist aber auch ein Sonderfall. Mhm. Ne? Genau. Lange Rede, gar keinen Sinn. Heißt, dort werden eben, wenn es nicht anders geht, entlang dieser Wanderrouten diese Amphibienzäune aufgestellt und dort sind eben Freiwillige am Werk, die abends diese Zäune kontrollieren. Je nach Region oder auch je nach Bundesland gibt es dann entweder Eimer, die entlang von dem Zaun im Boden eingelassen werden oder eben nicht. Hier in Bayern ist das mit den Eimern gar nicht so häufig. Und dann werden diese eben kontrolliert und dann rübergetragen auf die andere Straßenseite, wo dann in der Regel das Laichgewässer ist, sodass die sicher ans Ziel kommen. Das Problem ist, nicht jeder hat jeden Abend Zeit. Heißt, man muss da echt Schichtdienst fahren. Das macht man dann teilweise, dass dann irgendwie die einen anfangen und dann kommt noch mal eine zweite Schicht oder eben die einen machen den einen Tag, die anderen machen den anderen Tag. Und es muss halt eben über diesen Wanderzeitraum auch gewährleistet werden, dass das jede Nacht passiert, weil sonst passiert Folgendes. Entweder die wandern über den Zaun oder um den Zaun rum auf der Straße und werden überfahren. Oder Prädatoren sind nicht dumm. Die gehen am Zaun entlang, kontrollieren und fressen die Dinger weg.
Ja,
so.
Klar.
Passiert auch. Irgendwer hat mir mal erzählt, dass er sogar mal eine Rohrdommel an einem Fangzaun hatte, die am Eimer stand und den Eimer geleert hat.
Nein.
Also, ja. Und dementsprechend braucht man da extrem viel Hilfe. gerade in NRW zum Beispiel, aber auch hier muss der Zaun ja auch aufgebaut werden. Und das passiert jetzt in der Regel im Februar schon, weil die Laichzeit ja immer früher beginnt und bei der nächsten wärmeren Periode mit ein bisschen Regen kann das schon losgehen. Heißt, je nachdem, beeilt euch, fangt an und helft beim Aufbau. Und wenn ihr vielleicht schon zu spät für den Aufbau seid, dann meldet euch trotzdem und helft da. Weil die Leute sind sehr dankbar, man kann wirklich was lernen, man kann wirklich was Gutes tun und hat ein bisschen Spaß dabei. Zumindest finde ich das immer sehr lustig, nachts für Amphibien unterwegs zu sein. Und jetzt möchte ich noch mit einem kleinen Mythos aufräumen, der auch immer um diesen Amphibienzaun rumkursiert.
Erzähl.
Kennst du die Studie, die besagt, dass Kröten, selbst wenn sie nicht vom Auto überfahren werden, sterben schon ab einer Geschwindigkeit von 30 km/h, wenn man mittig über sie rüberfährt, weil der Druck quasi, der Druckunterschied dazu führt, dass die inneren Organe platzen?
Kenne ich.
Kennst du die?
Kenne ich.
Hast du die Studie gelesen?
Auf gar keinen Fall.
Das ist eine, also ich will die Studie jetzt nicht ganz schlecht reden, weil sich da jemand Mühe gemacht hat. Das Problem ist allerdings, dass das in der Praxis einfach so nicht funktioniert. Das ist eine theoretische Studie, die auf Windtunnelberechnungen basiert. Und ja, mir kam das schon immer komisch vor, ne? Das ist so, 30 km/h, also jetzt mal im Ernst. Wenn ich im Urlaub bin, Roadcruisen, Nachtsache, Amphibien mal. So, da bin ich auch schon mit deutlich höheren Geschwindigkeiten rüber. Die Viecher, denen geht's gut. So. Deswegen war das bei mir immer so ein bisschen so, ja, komm, also irgendwie kann das nicht stimmen. Und jetzt hat sich tatsächlich jemand mal die Mühe gemacht, das zu überprüfen in einer anderen Studie.
Ach, geil.
Und zwar haben die das in Australien getestet. Also die Studie ist jetzt, die ist noch ausbaufähig, aber trotzdem, die haben das bei 97 Individuen getestet, bei der Aggerkröte, bei Individuen, die ungefähr gleich groß sind wie unsere Erdkröte. Die Aggerkröte ist recht baugleich wie unsere Erdkröte und insgesamt sind sie über 97 Tiere gefahren, bei verschiedenen Geschwindigkeiten, ab 50 bis 110
km/h. Wie haben wir das durch und die Kommission gekriegt?
Brauchst du da nicht. Die Aggerkröte ist eine absolut invasive Art in Australien und da sind teilweise, glaube ich, sogar Prämien drauf. Also die Leute schlagen die mit Golfschlägern und so tot. Also deswegen ging das in Australien einfacher. Also nicht, dass man das tun sollte, weil das Tier, also finde ich schon auch ein bisschen drüber. Aber die Australier, die sind da gnadenlos und schlagen die zu Hunderten tot und die haben das eben ausprobiert.
Alle.
Schon, also die versuchen es zumindest. Also
alle da sehr groß.
Und
da wird sich auch der ein oder andere finden lassen, der das nicht machen möchte.
Nee, aber es gibt schon, also ich kenne da die dollsten Geschichten, die sind da, was invasive Arten angeht, ein bisschen rabiater als hier. Und da haben eben alle Tiere überlebt, ohne Schaden. 100 Tiere, knapp 100 Tiere haben sie nicht überfahren, sondern halt sind mittig drüber mit verschiedenen Geschwindigkeiten, alle über 50. Hat alles überlebt, alle keinen Schaden genommen. Dementsprechend gehe ich da eher mit der Praxis und sage, okay, praktisch scheint es nicht so schlimm zu sein. Ich will damit nicht sagen, dass das nicht vielleicht doch mal passiert bei einem Sportwagen oder was weiß ich. Ne? Kann ja sein, dass das durchaus mal der Fall ist, aber es ist nicht die Regel, so wie es immer propagiert wird. Und deswegen will ich auch noch mal sagen, bitte keine Vollbremse für eine Kröte. Der Autounfall ist es nicht wert. Meine Ethik könnt ihr anders sehen, aber wenn ihr andere Menschen dadurch in Gefahr bringt, finde ich das problematischer.
Ja, da hast du völlig recht. Ich weiß jetzt auch, woher ich das hab mit der Studie.
Ja.
Und zwar kam das im Zeitweise-Podcast. Und
ja, habe ich es auch schon angemerkt.
Genau. Und dann haben wir nämlich gesagt, der Niklas, und ich so, hey, den kriege ich doch. Der hat das nochmal kurz revidiert.
Daher ja, also die Studie ist auch vom NABU in Auftrag gegeben worden. Deswegen wird das auch immer vom NABU noch weitergesagt und weiterverwertet. Klar, weil die Studie halt im Raum steht. Ne? Also das musst du ja auch erstmal widerlegen. Ja. Das ist die Gegenstudie quasi dazu. Die sagt auch ganz klar, wir wollen das jetzt hier nicht komplett ad acta legen, das Thema, aber es zeigt sich schon, dass das nicht so doll ist, wie immer gesagt wird.
Ja.
Ah ja, die Gegenstudie vielleicht noch, um dem Ganzen auch mal einen Credit zu geben. Die können sich das angucken. Das ist von Meyer et al. 2018 in der Salamandra publiziert.
Verlinkt das.
Können wir machen, genau. Wir verlinken das einfach.
Ja.
Genau.
Sehr schön.
Das war's schon von meiner Seite. Also hier nochmal der Appell. Geht nachts an den Zaun, es macht Spaß, es ist lustig. Nachts mit der Taschenlampe rumlaufen ist eh immer lustig.
Das stimmt.
Glaub mir, trust me.
Proven bei Niklas. Ja, ich habe da jetzt noch was. Und zwar möchte ich was einführen, eine Kategorie in diesen Podcast. Mhm. Und die Kategorie möchte ich übernehmen vom 1,5 Grad Podcast von Luisa Neubauer. Denn ich finde diese Kategorie richtig, richtig gut. Und deswegen sollten wir die auch hier genauso übernehmen, wie es dort war. Also hier einmal Credits gehen an diesen Podcast. Aber wir machen das ab jetzt. Und zwar handelt es sich dabei um den Öko-Bullshit-Tipp der Woche. Und ihr werdet jetzt von uns immer am Ende vom Podcast einen Öko-Bullshit-Tipp der Woche bekommen. Denn wie ihr vielleicht aus der Folge Ökobilanzhund gehört habt, habe ich da schon mal ein bisschen was über die Klimakrise erzählt und habe da angemerkt, dass die Klimakrise eben nicht, also es wird halt sehr individualisiert und auf dein individuelles Verhalten geguckt. Wenn du sagst, ich gehe zum Beispiel Klimastreiken, dann wird halt gefragt, aha, aber was isst du denn? Bist du denn auch vegan? Trägst du denn diese und jene Schuhe? Und wie lange gehst du eigentlich duschen? Und das ist natürlich das Futter von den ganzen Konzernen, die ja immer wieder gute Lobbyarbeit machen, um den Strukturwandel auf der ganzen Welt zu zerschießen. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir diese Kategorie übernehmen, den Öko-Bullshit-Tipp der Woche, um dem Ganzen ein, ja, um das Ganze mal zu entlarven, wie dumm das alles ist. Und ich habe euch auch diese Woche einen mitgebracht. Und zwar lautet der Öko-Bullshit-Tipp der Woche: Leute, ihr solltet auf jeden Fall, ihr solltet auf jeden Fall immer alle, wolltest du noch was sagen, Niklas?
Nein.
Achso, du siehst.
Hampel nur rum, ja, ich hampel nur rum.
Also der Tipp ist, zieht auf jeden Fall immer eure Ladegeräte aus der Steckdose raus und auch immer nachts, wenn ihr schlaft und generell, wenn ihr was nicht benutzt, solltet ihr auf jeden Fall alle Steckdosen immer rausziehen, weil das spart Strom. Und vor allem spart es auch bei der Illusion, dass Energiepolitik Privatsache ist. Und damit sagen wir Tschüss.
Bis nächste Woche.
Tschüssi. Macht's gut.